Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Nach DoorDash geht jetzt also auch Airbnb an die Wall Street. Der Zuteilungskurs wurde bereits nach oben revidiert auf $68. Und Disney in den Schlagzeilen mit einer wichtigen Analystenkonferenz. Man munkelt, dass Disney Plus bereits 100 Millionen Abonnenten erreicht. Und Facebook in den Schlagzeilen zwei Klagen der Wettbewerbsbehörde und von 48 Bundesgeneralstaatsanwälten. Herzlichen Glückwunsch. Das Risiko aber, dass das Unternehmen regulatorisch bedingt zerschlagen wird, ist aus Sicht der Wall Street ausgesprochen gering. Wir haben die heißesten Börsengänge mit unglaublichen Kursexplosionen bei DoorDash, bei C3AI, ein Kursanstieg gestern von fast 165% in der Spitze. Und trotzdem tendiert der amerikanische Aktienmarkt ein bisschen schwächer. So als ist die Luft raus. Und man darf eben nicht vergessen, dass bei so großen Börsengängen auch Kapital aus dem Markt quasi rausgesaugt wird. Es werden Aktien neu ausgegeben. Es muss Raum geschaffen werden in Portfolien, um diese Aktien aufzugreifen. Und das bedeutet eben, dass andere Werte dafür zum Beispiel auch verkauft werden. Airbnb ist jetzt immerhin der drittgrößte Börsengang in diesem Jahr. 3,5 bis 3,7 Milliarden Dollar werden aufgetrieben durch den Börsengang für das Unternehmen. Der Gesamtwert von Airbnb wird damit bei 47 Milliarden Dollar liegen. Wie erwartet wird der Zuteilungskurs also nach oben revidiert von 56 bis $60 auf jetzt $68. Das gleiche hatten wir bei DoorDash. Der Zuteilungskurs war da auf $102 gesetzt und letztendlich gesehen hat die Aktie dann bei $190 den ersten Kurs gesehen. Unglaublich, über Bewertung darf man gar nicht nachdenken. Bei DoorDash hat das Unternehmen an der Spitze einen Marktwert erreicht, der größer ist als Chipotle Mexican Grill, Papa John's, Domino's Pizza und Shake Shack kombiniert. Das macht wirklich herzlich wenig Sinn. Um diese Bewertung zu rechtfertigen, müsste DoorDash in den Vereinigten Staaten einen Marktanteil von 120% haben. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist bewertungstechnisch gesehen also kein ungefährlicher Wert. Nun also steht Airbnb bevor. Wir haben einen positiven Analystenkommentar eines zugegebenermaßen etwas kleineren Brokerhauses, Atlantic Equities. Die Aktie mit einem Kursziel von $75. Man betont, dass also die Erholung der Reisebranche im kommenden Jahr Airbnb genauso zugutekommen wird, wie die Kosteneinsparungen, die man in diesem Jahr aufgrund von Covid umgesetzt hat. Airbnb hat im zweiten Quartal einen massiven Einbruch der Umsätze gesehen, ein Buchungseinbruch von 72%. Und im Zuge dessen hat man ein Viertel der Belegschaft entlassen. Man hat die Marketing- und Technologieausgaben reduziert. Das heißt, die Effizienz des Unternehmens wurde gesteigert. Und das dürfte sich im kommenden Jahr kombiniert mit einer Erholung der Reisebranche positiv bemerkbar machen. Schon das dritte Quartal war beachtlich. Ja, der Umsatz bei Airbnb lag immer noch 18% unter Vorjahresniveau. Aber bei zum Beispiel Expedia und Marriott International lagen die Umsatzrückgänge im dritten Quartal immer noch im Vorjahresvergleich bei 60%. Nun haben wir immer noch die Hürde von Covid und der Neuinfektion im vierten Quartal und im ersten Quartal des kommenden Jahres. Airbnb ist also eine Story vor allen Dingen für den Sommer und Herbst des kommenden Jahres, was das Business betrifft. Und die Vorjahresvergleiche zweites Quartal 2021 werden natürlich ausgesprochen leicht zu schlagen sein. Abgesehen von Airbnb gibt es heute eine sehr wichtige Analystenkonferenz bei Disney. Und zwar geht es um den Streaming-Bereich, um Disney Plus. Die ganze Konferenz wird etwa 4 Stunden dauern. Die New York Times berichtet heute Morgen, dass man eine massive Ausweitung der Content-Produktion bekannt geben wird. Abgesehen davon munkelt man, dass Disney Plus, der Streaming-Service, der vor 11 Monaten an den Start ging, jetzt schon an die 100 Millionen Abonnenten erreicht haben soll. Im Oktober hatte das Management bereits bestätigt, dass 74 Millionen erreicht wurden in 11 Monaten. Netflix hat für ähnlich viele Abonnenten 7 Jahre gebraucht, Disney Plus 11 Monate. Und seit Oktober wurden auch die Märkte in Lateinamerika erschlossen. Man kann den Service nun auch in Indien buchen und dementsprechend also dürfte das Abonnentenwachstum weiter ausgesprochen hoch ausgefallen sein. Jetzt wird also mehr Content produziert. Wo wird der Content laufen? In den Kinos zuerst oder auf den Streaming-Plattformen? Und hier wird es ganz darauf ankommen, wie groß diese Hits sein werden. The Lion King, das Lion King Projekt, König der Löwen, wird in den Kinos launchen, starten und erst dann im Streaming-Bereich. Filme wie zum Beispiel Pinocchio werden hingegen in erster Linie in dem Streaming-Bereich laufen. Das wird sehr interessant sein, wie Disney das letztendlich gesehen aufteilen wird. Dann haben wir Facebook und natürlich auch in den Schlagzeilen gestern die erwartete Meldung, dass eine Klage eingereicht wird. Jetzt ist es also soweit. Die amerikanische Wettbewerbsbehörde und 48 Generalstaatsanwälte verklagen also Facebook. Es geht darum, dass Facebook das Monopol instrumentalisiert hat, um auf illegale Art und Weise Wettbewerber auszustechen oder Wettbewerber durch aggressive Angebote zu übernehmen. Und man fordert die Wettbewerbsbehörde, dass Instagram und WhatsApp ausgegliedert werden. Das ist natürlich eine heftige Headline, die dementsprechend bei Facebook erstmal für Abgabedruck gesorgt hat. Man muss allerdings beachten, dass das Risiko, das regulatorische Risiko einer tatsächlichen Zerschlagung ausgesprochen gering ist, weil dafür auch die Legislatur im Kongress geändert werden müsste und die Wahrscheinlichkeit hier ist ziemlich gering. Warum reagiert die Wall Street erstmal allergisch? Naja, weil natürlich das gesamte Businessmodell, der ganze Business Case von Facebook im Wesentlichen auch auf Instagram und WhatsApp basiert. Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen. Zum einen ist es natürlich schon ein bisschen strange, etwas merkwürdig, dass die Wettbewerbsbehörde, die jetzt also eine Rückabwicklung fordert, beide Übernahmen, Instagram 2012 und WhatsApp 2014, ja nun abgesegnet hat. Jetzt nach all den Jahren hinzugehen, zu sagen, naja, nee, also mach das jetzt bitte nochmal rückgängig, ja. Das ist schon mal eine etwas merkwürdige Strategie. Dann das Argument der Wettbewerbssituation. Well, Twitter ist auf einem Allzeithoch, Snap geht es auch gut. TikTok läuft ebenfalls gut und die Konkurrenz aus Asien schläft nicht. Von daher ist dieses Argument des unlauteren Wettbewerbs, well, das muss man erstmal beweisen. So. Wie wichtig ist denn nun Instagram und WhatsApp für Facebook? Zum Zeitpunkt der Übernahme von Instagram hatte der Service gerade mal 50 Millionen Abonnenten und immerhin hat Facebook dafür rund $1 Milliarde bezahlt. Heute hat Instagram über 1 Milliarde Abonnenten, aber das ist natürlich im Wesentlichen auch der hohen Investitionen von Facebook mit zu schulden. Das heißt, Facebook hat hier Jahre investiert, um diesen Service aufzubauen. Wichtig ist Instagram ausgesprochen. Sehr wichtig für Facebook. Man muss bedenken, dass Facebook ja schon vor langer Zeit gewarnt hat, dass zum Beispiel bei den Newsfeeds die Werbefläche langsam ausgeht. Man braucht neue Monetarisierungsmöglichkeiten und Instagram spielt hier eine wesentliche Rolle. Im vergangenen Jahr hat Instagram schätzungsweise 29% der gesamten Werbung des Facebook-Konzerns ausgemacht. Und ich suche hier gerade nochmal eine Schätzung von eMarketer raus. Hier vermutet man, das ist ein Research House, dass Instagram in diesem Jahr etwa 37% des gesamten Werbeumsatzes der Facebook-Gruppe ausmacht. Das ist wuchtig und dementsprechend wichtig ist Instagram auch für Facebook. Wenn Instagram ausgegliedert werden muss, dann wäre der Business Case für Facebook zweifelsohne gefährdet. Bei WhatsApp sieht die Situation noch etwas anders aus. Hier muss man bedenken, dass WhatsApp quasi nach Instagram der nächste große Wachstumstreiber für den Konzern sein dürfte. Man hat sich die letzten 6 Jahre vor allem darauf fokussiert, die Nutzerbasis auszuweiten. WhatsApp hat über 2 Milliarden Nutzer mittlerweile und man hat dabei nicht auf Profitabilität und auch nicht auf Umsatz geachtet. Das war natürlich auch nur dadurch möglich, dass Facebook Werbung quasi das Ganze finanziert hat. Hier sieht man also nochmal, wie wichtig die Interaktion ist und die Integration von WhatsApp innerhalb des Facebook-Konzerns. Man hat sich auf Reliability fokussiert bei WhatsApp. Man hat sich auf Encryption fokussiert und auf verschiedene Customer Service Tools. Und die Punkte, die jetzt bei WhatsApp sehr wichtig sind, ist zum Beispiel der Payment-Bereich, der Commerce-Bereich. Service Tools und die Monetarisierung von WhatsApp fängt eigentlich jetzt erst im Wesentlichen an. So, international betrachtet sind sowohl Instagram wie auch WhatsApp ausgesprochen wichtig. In vielen Wachstumsmärkten ist Instagram oder WhatsApp sogar größer als Facebook. In Indien zum Beispiel hat WhatsApp über 100 Millionen mehr Abonnenten als Facebook. In Japan hat man über 70% mehr Abonnenten bei WhatsApp als bei Facebook. Nochmals also, es zeigt einmal mehr, dass strategisch gesehen diese beiden Segmente für Facebook sehr wichtig sind. Nun war die Aktie nach Meldung der Klagen am Mittwoch erstmal schwächer. Die Aktie wird auch am Donnerstag schwächer mit dem Gesamtmarkt eröffnen. Man darf eben nur eines nicht vergessen, dass die Business bei Facebook läuft nach wie vor und der regulatorische Overhang, wie man bei uns sagt, das Risiko wird über den gesamten Big Tech Werten auch weiter schweben, selbstverständlich auch bei Facebook, aber nochmal, es gibt immer noch einen großen Unterschied zwischen der Headline und Schlagzeile und dem, was dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Das muss man erstmal richtig einordnen. Ansonsten noch ein paar andere Einzelwerte. Wir sehen, dass weiterhin die Erwartungen für das kommende Jahr steigen. Bei Starbucks positive Äußerungen vom Management im Zuge der Analystentagung zum Fiskaljahr 2023 und 2024. Die Aktie eröffnet im Plus. HelloFresh hat auch die Umsatzprognosen, das Wachstum nach oben revidiert. Für 2020. Die Erwartungen werden hier erschlagen im wahrsten Sinne des Wortes, deutlich übertroffen. Und das Gleiche betrifft die Margen. Auch hier wird man höher liegen, als man bisher erwartet hatte. Jetzt ganz kurz noch ein Blick auf das Thema Covid-Impfstoffe. Wir haben am 17. Dezember die Tagung der amerikanischen Gesundheitsbehörde zu dem potenziellen Covid-Impfstoff von Moderna. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass innerhalb von 72 Stunden nach dieser Tagung zumindest eine Eilzulassung erteilt wird. Die Aktie kann von dieser Meldung natürlich nochmals profitieren. Aber, und das ist ganz interessant, wir haben das Brokerhaus Needham, das mahnt, dass die Aktie nach einer Verneunfachung in diesem Jahr jegliche gute Nachricht bereits beinhaltet. Anleger sollten die Gelegenheit also eher nutzen, um Kasse zu machen. Der Analyst lag bei Moderna bisher sehr, sehr richtig, muss man sagen. Es gab eine Kaufempfehlung. Jetzt heißt es nur noch halten, Gewinne sichern, das Kursziel $110. In der Spitze war Moderna bereits schon mal bei $170. Das Umsatzpotenzial des kommenden Jahres ist im Wesentlichen im Aktienkurs bereits beinhaltet und man glaubt nicht, dass der Kurs noch deutlich steigen kann, in Anbetracht der jetzt erreichten Bewertung. Ich möchte noch mal eine Grafik einblenden, warum die Wall Street in den letzten Wochen so gut mitperformt hat. Wir sehen also steigende Gewinnerwartungen bei Starbucks. Wir sehen steigende Gewinnerwartungen in vielen Unternehmenssegmenten. Und Goldman Sachs zeigt hier noch mal die Prognosen für das kommende Jahr. Wir sehen, dass das Quartalswachstum im S&P 500 im kommenden Jahr ausgesprochen hoch sein wird. Im ersten Quartal schätzt Goldman Sachs 17% Wachstum. Der Durchschnitt an der Wall Street liegt bei 15%. Das zweite Quartal wird natürlich besonders positiv ausfallen wegen der sehr einfachen Vorjahresvergleiche. Goldman Sachs rechnet mit 58% Gewinnwachstum im S&P 500 im Frühling des kommenden Jahres. Wenn Goldman Sachs recht behält, werden die durchschnittlichen Erwartungen hier ebenfalls deutlich geschlagen. Die liegen bei 45% Wachstum, Goldman bei 58% Wachstum. Das heißt, auch wenn die Wall Street aktuell ein bisschen Sand im Getriebe hat und die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung und eines Rücklaufs nicht zu unterschätzen ist, in Anbetracht der hohen Euphorie und des hohen Optimismus hier an der Wall Street, dürfte der Aktienmarkt im kommenden Jahr wohl doch auf Kurs bleiben. Jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.